möchte Ihnen zunächst das Wort nennen, das zum Thema gedient hat, aus 1. Petrus 5, und zwar Vers 10 bis 11. Dort heißt es: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses tut der Gott aller Gnade und er braucht dazu niemanden. Er selbst fördert uns in unserem Glauben. Und das ist nun ein ganz wunderbarer Gottesname, über den wir heute Abend nachsinnen wollen. Das Erste, was wir bedenken wollen, ist unsere Auserwählung, die ebenfalls aus Gnade geschah, und zwar nicht etwa bei unserer Bekehrung, sondern schon vor aller Welt und vor aller Zeit. So heißt es in 2. Timotheus 1, Vers 8 bis 9, So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit einem heiligen Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade, die uns in Christo Jesu gegeben worden ist, vor äonischen Zeiten. Also vor den Zeiten der Äonen oder der Weltzeiten ist uns bereits von Gott die Fülle der Gnade bereitgestellt worden, geschenkt worden. Dieses wurde dann aktualisiert in jenem Vorgang, den wir Bekehrung und Wiedergeburt nennen. Also nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor äonischen Zeiten geschenkt worden ist. Jetzt aber geoffenbart worden durch die Erscheinung, durch die Epiphanie unseres Retters Jesus Christus. Ich habe ja schon einmal darüber gesprochen, dass dieses griechische Wort Epiphanie eine Offenbarung in der sichtbaren Welt bedeutet. Und im Blick auf unseren Herrn Jesus Christus gibt es eine zweifache Epiphanie, einmal in den Tagen seines Fleisches, als er hier in unserem Fleisch und Blut auf Erden lebte, und dann eine Epiphanie, wenn er wieder aus der unsichtbaren Gotteswelt hereinkommen wird in die Fassbarkeit unserer Sinne, wenn wir ihn sehen und hören können als den wiederkommenden Herrn. Diese Offenbarung ist dann die Aktualisierung und Realisierung dessen, was Gott uns vor den Zeiten der Äonen gegeben hat. Und zwar sind wir nicht vorherersehen und vor den Weltzeiten mit Gnade beschenkt nach unserer Würdigkeit, sondern nach unserer Erbärmlichkeit. Denn es gibt nach 1. Korinther 1 in der Gemeinde Jesu nur wenige Weise oder Gelehrte, nur wenige Mächtige oder Einflussreiche, nur wenige Edle, wir könnten sagen im Charakter edel oder adlig in ihrer Geburt, sondern die meisten sind Törichte und Schwache und Elende, die hat Gott berufen mit seinem heiligen Ruf. Nun steht in Galater 1, 15 ein eigenartiges Wort, von der Berufung des Apostels Paulus, die ja in einer besonderen Weise ein Gnadengeschenk Gottes war. Dort heißt es, als es aber dem Gott, der mich von meiner Mutterleibe abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, also nicht nur vor meinen Augen, sondern in mir hinein, damit ich ihn unter den Nationen evangelisierte, ging ich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Auch hier ist wieder von der uferlosen Gnade Gottes die Rede, die den Apostel abgesondert hat von seiner Mutter Leibe an. Da könnten wir sagen, das ist doch eine geringere Einstufung. Wir sind ja schnell bereit, wie die Apotheker des Mittelalters, die ja einen großen Schrank mit lauter kleinen Kästchen hatten, in denen sie die Kräuter oder die jeweiligen Chemikalien aufbewahrten, auch biblische Begriffe einzusortieren. So sagen wir, die Gemeinde des Leibes Christi ist auserwählt und berufen vor Grundlegung der Welt, vor äonischen Zeiten. Israel und alle, die auf der Linie Israels laufen, sind berufen von Grundlegung der Welt an. Das sortieren wir alles sehr schön auseinander. Da möchte ich Ihnen jetzt die Frage stellen, da gehört ja dann der Apostel Paulus zum allerletzten Fußvolk, wenn er nur berufen worden ist von seiner Mutter Leibe an. Das ist ja noch viel weniger. Und an diesem scheinbaren Widerspruch möchte ich Ihnen einmal zeigen, dass wir biblisch denken lernen müssen. Zweimal erwähnt der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte in seinen Reden die Dienstanweisung Gottes, die Gott ihm gegeben hat in den Schriften des Alten Bundes. Das ist sein Reglement. Das ist seine Dienstanweisung, danach vollzieht er seinen Dienst. Und diese Dienstanweisung des Apostels Paulus, ein sogenanntes Evet Yahweh-Lied, Knecht Yahwehs, das möchte ich Ihnen ganz kurz vorlesen. Es gilt von dem Messias Jesus, es gilt auch von dem erneuerten Volke Israel, es gilt in Sonderheit für die Lichtesmission des Apostels Paulus. Höret auf mich, ihr Inseln, und merket auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Yahweh hat mich berufen von Mutterleibe an. Aha, daher hat es der Apostel Paulus, weil es in seiner Dienstanweisung steht, hat von seiner Mutterschoße an meines Namens Erwähnung getan. Und er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, hat mich versteckt in dem Schatten seiner Hand. Und er machte mich zu einem geklätteten Pfeile, hat mich verborgen in seinem Köcher, wie eine Geheimwaffe. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, bist Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ja, das gilt auch einmal dem erneuerten Israel und seiner Völkermission im Reiche des Messias. Nun kommt aber der Vorläufer, die Frühgeburt aus Israel, und das ist Saulus von Tarsus, der spätere Apostel Jesu Christi. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt, doch mein Recht ist bei Yahweh und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht Yahweh, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knechte gebildet hat, also in seiner Embryonalzeit, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Und Israel ist nicht gesammelt worden. Aber ich bin geehrt in den Augen Yahwehs, und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten, und die Bewahrten von Israel zurückzuführen aus dem Exil. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, damit du mein Heil seiest bis an das Ende der Erde. Das hat Paulus zitiert, zweimal in der Apostelgeschichte, als Grundlage seines Dienstes. Und daher rührt es, dass er in Galater 1 davon spricht, dass es dem Gott, der ihn von seiner Mutterleibe an abgesondert hat und der ihn durch seine Gnade berufen hat, wohlgefallen habe, seinen Sohn in ihn hinein zu offenbaren. Das Zweite. Die Gnade ist fundamental und sie errettet uns in jener Zeit der Gemeinde, die wir die Tage des Heils nennen können. Denn heute gilt es noch, dass die angenehme Zeit des Heils ist und dass die Tage der Rache noch nicht angebrochen sind. Und so dürfen wir von dieser fundamentalen Gnade Gottes, die unsere Grundlage und unser Fundament bildet, singen, wie wir es gerne auch in unserer Jugend getan haben. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und wie es dort in diesem schönen Jugendlied weiter heißt. Und da besteht nun ein wunderbarer Einklang zwischen dem Apostel Paulus und dem Apostel Petrus. Der Apostel Paulus ist es, der als die Quelle dieser fundamentalen Gnade Gott den Vater beschreibt. In Epheser 2, Vers 1 bis 5. Auch euch, die ihr einst Tote waret, in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst euren Wandel führtet nach dem Äon dieses Kosmos, nach der Weltzeit dieser Welt, nach dem Fürsten der Autorität der Luft, dem Geiste, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Auch euch hat Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit und der eine große Liebe besitzt, das ist der Gott aller Gnade, der uns, die wir tot waren, lebendig gemacht hat, mit seinem Christus und in der Auferstehung Jesu Christi. Und dem fügt sich der Apostel Petrus nahtlos an, wenn er als die Quelle der Gnade und der Wiedergeburt die Auferstehung Jesu Christi nennt. 1. Petrus 1, 3 bis 4. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat oder von oben gezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das ist die Quelle allen Lebens, das ist die Quelle auch des Wiedergeburtslebens. Er hat uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelkbaren Erbteil, das in den Himmeln für euch aufbewahrt wird. Also einmal als die Quelle der Gnade und der Barmherzigkeit Gott der Vater und völlig damit übereinstimmend Jesus Christus, der durch seine Auferstehung das Leben und das Licht hervorgebracht hat. Und es war der Theologe Walter Künneth, der Apologet der Bekenntnisbewegung, der ein schwieriges theologisches Buch geschrieben hat, die Theologie der Auferstehung, indem er nachweist, dass von der Auferstehung Jesu Christi an eine ganz neue Weltzeit läuft, dass alles anders wird, dass ganz neue Segnungen hervorbrechen und dass das Kreuz null und nichtig gewesen wäre, wenn es nicht die Auferstehung Jesu Christi gegeben hätte. Die Quelle des Lebens und der Todesüberwindung. Und so wie es die Übereinstimmung des Vaters und des Sohnes ist in dieser Frage des Reichtums, der Gnade und der Barmherzigkeit, so ist es auch die Übereinstimmung der beiden großen Gotteszeugen, Paulus und Petrus. Das Dritte. Die heilbringende Gnade erzieht uns. Sie wissen ja, dass im Galaterbrief der Apostel Paulus einmal davon spricht, dass das Gesetz, das er heilig, gerecht und gut nennt, ein Pädagoge auf Christus hinweist. Also ein Pädagoge, der das Volk Israel für das Kommen Christi und seiner Gnade vorbereitet hat, erzogen hat. Er hat nämlich die Menschen unter dem Gesetz überführt von der Sünde, von der Gerechtigkeit Gottes und vom Gericht. Eigenartigerweise knüpft auch der Heilige Geist an diese Aufgabe an, denn in Johannes 16 heißt es, dass er die Welt überführen wird von der Sünde, dass sie nicht an Jesus glaubt, und von der Gerechtigkeit, die darin besteht, dass der Vater ihn auferweckt und erhöht hat, und dass er die Welt überführt vom Gericht. Vom Gericht, das bereits damals begonnen hat. Aber dann führt die Gnade diese Pädagogik weiter durch den Heiligen Geist. Und da sind wir nun gespannt, welche Ziele die Gnadenpädagogik hat. Man hat ja jetzt in Bayern neue Richtlinien herausgebracht, auch für die 8 Klassen des Gymnasiums. Man hat sich offensichtlich viel Mühe gegeben, die Dinge zu verfassen und die Ziele aufzuzeigen. Und so gibt es auch Ziele der Gnadenpädagogik. Ja, es ist wahr. Die Gnade erzieht uns. Wir stehen unter der Zucht, unter der Erziehung der Gnade und des Heiligen Geistes. Und ganz gewiss ist damit auch Lob und Lohn verbunden, aber manchmal auch harte Ermahnung und vielleicht Züchtigung und Strafe. Auch das gehört in die Pädagogik der Gnade mit hinein. Titus 2, 11 bis 14 finden wir dieses reichhaltige pädagogische Programm der Gnade. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Sie erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Äon, in der jetzigen Weltzeit, die ja noch böse ist. Besonnen, das steht uns gut an, mit einer heiligen Nüchternheit und Besonnenheit, dass wir gerecht leben, auch das gehört zum Glaubensleben. Wahrheit und Gerechtigkeit, eng verbunden mit der Liebe. Und gottselig, und da steht nun dieser eigenartige Begriff von der Gottseligkeit, so wird er jedenfalls in der Elberfelder Bibel wiedergegeben, der eigentlich lauten müsste, eine frohe Gottesverehrung oder eine frohmachende Gottesfurcht. Da könnten wir meinen, das ist doch ein Widerspruch. Aber das ist es beileibe nicht. Wenn wir daran denken, dass der Messias Jesus nach Jesajas 11 gesalbt worden ist mit der siebenfachen Fülle des Heiligen Geistes und dass diese letzte Erfüllung mit dem Heiligen Geist jene ist, dass er als der Geist der Gottesfurcht in dem Messias wohnt, dann sollten wir das wohl bedenken. Denn dann heißt es, sein ganzes Wohlgefallen wird sein an der Furcht Gottes. So ist es auch bei uns. Wohlgefallen an der Furcht Gottes. Eine Frömmigkeit, die geprägt ist von einer frohen und frohmachenden Gottesfurcht. Also, die Gnade Gottes erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, damit wir besonnen und gerecht und gottselig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Auch das gehört zur Gnadenpädagogik, dass sie unsere ganze Hoffnung und Sehnsucht und Erwartung richtet auf die Wiederkunft Jesu, auf seine Epiphanie, auf seine Offenbarung und Erscheinung am Ende dieser Weltzeit. Und Jesus wird hier Gott genannt. Haben Sie es bemerkt? Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Dieser hat sich selbst für uns dahingegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich reinigte ein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Wer hat das geschrieben? Jakobus? Petrus? Nein, das hat geschrieben der Apostel Paulus angesichts einer aufdämmernden Sekte, die sich Gnosis nannte. Erkenntnis, Erkenntnis, Erkenntnis. Und auf dem Wege der Stufenleiter der Erkenntnis sich selbst zu Gott vorarbeiten wollte. Nein, die Gnade ist der Grund. Die Gnade erzieht uns. Die Gnade möchte ein Eigentumsvolk haben, das gereinigt ist durch den Heiligen Geist und das auf die Wiederkunft Jesu voller Sehnsucht wartet und das sich erweist in guten Werken. Und dann fügt er noch hinzu, dieses rede und ermahne und weise zurecht mit allem Nachdruck. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Also die Gnadenpädagogik und ihre Ziele, und in einer wunderbaren Weise führt sie wesenhaft und nunmehr auf dem Boden der Gnade das fort, was das Gesetz vergeblich zu vollenden suchte. Viertens. Am Gnadenthron finden wir Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Und wenn wir das recht bedenken, dann ist das eine geistliche Vorsorge für Krisenzeiten. Wissen Sie, wir gebrauchen ja unsere Gebete und Gott den Vater manchmal so wie eine Notbremse. Wenn es gar nicht mehr anders geht, dann nehmen wir selbst die Geldstrafe in Kauf und ziehen die Notbremse, damit wir zu irgendeiner Hilfe und Rettung gelangen. Aber das Wort Gottes möchte, dass wir uns rechtzeitig um Hilfe bemühen und dass wir die Gnade Gottes rechtzeitig erflehen, damit sie uns zur Verfügung steht, wenn es Not tut. Und so lesen wir das schöne Wort in Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesum, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben keinen hohen Priester, der nicht Mitleiden zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist und in gleicher Weise wie wir, ausgenommen das Sündigen. Lasst uns nun mit Freimütigkeit herzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, da müsste man nun wissen, wo dieser Thron der Gnade zu finden ist. Nun, im Judentum wusste man das genau. Der Thron der Gnade, der Thron Jahwes, war nichts anderes als die goldene Bundeslade im Allerheiligsten. Zwar war die Anklage des Gesetzes in den zwei steinernen Tafeln in dieser Bundeslade verborgen, aber auf ihr ruhte ein schwerer goldener Abschlussdeckel. Und dieser Abschlussdeckel wurde am großen Versöhnungstag mit dem Blut des Opfers vom Hohenpriester besprengt. Und deshalb nannte man die Bundeslade und den Sühnedeckel den Gnadenthron. Die Sühnevorrichtung Gottes, Nisenawe, Thron Jahwes, auch darum, weil der Herr in der Shekinah, in der Lichteswolke, immer auf diesem Deckel der Bundeslade erschien, um von dort mit Moses zu reden. Und deshalb nannte man das ganze Allerheiligste den Sprachort oder die Wortzelle. Das Allerheiligste unseres Geistes, wenn wir so wollen. Wo der Thron Jahwes durch den Heiligen Geist aufgestellt ist, wo auch der Gnadenthron zu finden ist. Nebenbei gesagt, wenn der hohe Priester oder der Priester bis dorthin vordringen wollte, dann kam er vom Schlachtopferaltar, meistens verunreinigt mit Blut und Staub und Kot. Und ehe er dann in das Heiligtum eingehen durfte, um dort die Anbetung auf dem goldenen Räucheraltar darzubringen, musste er sich in jenem großen Kupferkessel waschen. So ist unsere Grundlage das vergossene Blut Jesu, das Opfer Jesu. Aber dann werden wir aufgerufen, dass wir uns täglich waschen im Wasserbad des Wortes. Und dann auf diese Weise und allzu gereinigt eingehen in das Heiligtum, um dort das siebenfache Licht des Heiligen Geistes zu empfangen, um dort die Anbetung auf dem goldenen Räucheraltar darzubringen und teilzuhaben am Brot des Lebens auf dem Schaubrottisch. Und wenn der Hohepriester dann noch weiter ging, dann ging er in das Allerheiligste hinein. Er allein hatte den Zutritt und ging bis zum Gnadenthron, bis zum Sühnedeckel auf der Bundeslade, zum Thron Jahwes, der die Versöhnung immer wieder dem Volke zusicherte. Nun wird uns hier gesagt, dass nicht nur der hohe Priester allein Zutritt hat zu diesem Gnadenthron, sondern dass wir alle, die wir auf der Grundlage der Gnade stehen, Freimütigkeit haben sollten, herzuzutreten, nicht nur bis zum Opferaltar im Vorhof, nicht nur bis ins Allerheiligste mit seinen goldenen Geräten, sondern in das Allerheiligste mit dem Thron der Gnade, damit wir dort Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Dass im Neuen Testament immer wieder an diesen Sühnedeckel gedacht wird, dazu möchte ich nur noch ein Wort lesen aus Römer 3, um das noch näher zu erläutern. Übrigens, das griechische Wort heißt Hilasterion. Dort heißt es ab Vers 23, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Gnadenthron, zu einem Gnadenstuhl, zu einem Sühnedeckel, durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens Jesu ist. Ein schwerer Text, in dem uns gesagt wird, dass in der Vergangenheit des Volkes Israel Gott zunächst die Sünde bedeckt hat und dass er sie unter seine Nachsicht und Geduld gestellt hat im Hinblick auf das vollkommene Opfer Jesu Christi, das da im Zenit der Zeiten kommen sollte. Dann wird gesagt, die wahre Erlösung, der wahre Gnadenstuhl, der wahre Sühnedeckel, der ist uns gegeben in Jesus Christus. Und die Gnade von diesem Gnadenthron wird uns vermittelt durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit an dem, der des Glaubens an Jesus oder der des Glaubens Jesu ist. Ja, das ist wichtig, dass wir uns immer wieder diese Freimütigkeit und diese Freudigkeit dem Vater gegenüber schenken lassen, dass wir Mut gewinnen, in das Allerheiligste Gottes einzugehen, auf dem lebendigen Weg, den der Christus uns als der Hohepriester vorangegangen ist, und dass wir dann im Allerheiligsten vor dem Thron der Gnade Gottes, vor dem Sühnedeckel, vor der hochheiligen Schechina Gottes Barmherzigkeit um Barmherzigkeit empfangen und Gnade auch schon im Voraus im Hinblick auf kommende Krisen und Notzeiten zur rechtzeitigen Hilfe. Denn die begierig aufgenommene Gnade macht das Herz fest. Ja, dieses feine Wort steht in Hebräer 13, 8 bis 9. Jesus Christus ist in seinem Wesen derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. In der Vergangenheit des Volkes Israel, in der Gegenwart der Gemeinde des Leibes Christi und in alle kommenden Weltzeiten hinein ist er in seinem Wesen ewig unveränderlich. Lasst euch nicht hinwegreißen durch buntfarbige und fremdartige Lehren. So heißt es wörtlich. Ja, diese Lehren können wirklich buntfarbig schillern, können faszinierend sein, können mit einer ideologischen Verzauberung auf unsere Seele wirken. Aber sie sind fremdartige Lehren. Sie stammen nicht aus der reinen und sauberen Quelle des Heiligen Geistes und Jesu Christi. Das Fremdartige ist das Andersartige, ist das Dämonische, ist das, was aus der Finsternis sagt. Gilt für diese Endzeit in besonderer Weise. Lasst euch nicht hinwegreißen durch buntfarbige und fremdartige Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Martin Luther hat es eigentlich noch schöner übersetzt. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Ja, das ist ein wunderbares Gotteswort, das uns einladen will, mit Freimütigkeit und Offenheit dem Vater gegenüberzutreten und vor den Thron der Gnade zu gehen und von ihm, der da reich ist an Barmherzigkeit, Gnade zu erbitten. Denn es gibt auch die Möglichkeit, einen Mangel an Gnade zu haben. Dieser Mangel ist nicht in Gott begründet, denn er ist reich, uferlos reich an Gnade und Barmherzigkeit, sondern er ist in uns begründet. Hebräer 12. Jaget dem Frieden nach mit allen und dem Geheiligtsein, ohne welches niemand den Herrn schauen wird. Hebräer 12, 14 bis 15. Indem ihr darauf achtet, dass nicht jemand an der Gnade Mangel leide. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch diese verunreinigt werden. Eine Wurzel der Bitterkeit gegen den lebendigen Gott, die eben nicht nur uns beunruhigt und verunreinigt, sondern auch andere, die mit uns den gleichen Weg gehen, dieselbe Unreinigkeit und Unruhe mit hineinreißen. Also, wir sollten sorgfältig darauf achten, dass nicht irgendjemand an der Gnade Mangel leide, sondern dass wir eben rechtzeitig Gnade fordern vor dem Thron der Gnade Gottes. Im Psalm 78, da steht ein eigenartiges Wort. Psalm 78, ab Vers 6. Damit sie kennete das künftige Geschlecht, die Söhne, die geboren werden sollten, und sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, und auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergäßen und seine Gebote bewahrten und nicht würden wie ihre Väter, ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht, eine Generation, die ihr Herz nicht befestigte und deren Geist nicht treu war gegen Gott. Das also ist das feste Herz, das köstliche Ding, dass auch unser Geist treu ist gegenüber Gott. Eine wunderbare Parallele zu Hebräer 13. Ich möchte es noch einmal lesen. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht hinwegreißen durch buntfarbige und fremdartige Lehren, denn es ist gut, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Was aber ist es, wenn man in seinem Leben einen Mangel an Gnade aufspürt und erkennt, wenn man etwa erkennt, dass man die Gnade zeitweilig versäumt, verscherzt oder verspielt hat? Ich frage mich manchmal, was das Ziel unseres Reisedienstes ist, die wir in den Gemeinden hin und her und auch innerhalb der CA unsere Dienste tun. Ganz sicher auch eine Mehrung in der Erkenntnis des Wortes Gottes. Und das jedenfalls ist mein Ziel schon immer gewesen, in Zusammenhänge und in das Verständnis des Wortes Gottes einzuführen. Damit wir dann eigenständig in der Lage sind, das Land der Verheißung unter unsere Füße zu nehmen und in Besitz zu nehmen. Aber ganz gewiss muss mit diesem Lehrdienst und mit dieser Förderung der Erkenntnis und mit einem Ausgleich des Mangels, der weithin in den Gemeinden auf diesem Gebiete herrscht, auch verbunden sein, dass wir immer und immer wieder als gute Hirten der Gemeinde Gnade darreichen. Seelsorgerlichen Dienst des Trostes, der Ermahnung, der Ermunterung und der Warnung tun, so wie es der Heilige Geist als der eigentliche Hirte und Paraklet ja tut. Und da hat einmal der Apostel Paulus über Sinn und Zweck seines Reisedienstes ein ganz köstliches Wort geschrieben. 2. Korinther 1, 13 bis 15. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr schon kennet oder auch zum Teil anerkennet. Ich hoffe aber, dass ihr es auch bis zum Ziel anerkennen werdet, gleich wie ihr auch uns jedenfalls teilweise anerkannt habt. Jedenfalls teilweise. Denn wir sind euer Ruhm, so wie ihr der unsrige seid am Tage des Herrn Jesus. Ja, was wird das sein? Denn einmal die Gemeinden, die Paulus gegründet hat, vollendet vor dem Christus stehen werden, ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas Gott dem Vater dargestellt werden vor seinem Thron, dann wird auch der Apostel Paulus Ruhm haben an seinen Gemeinden. Und viele Männer Gottes, die sich um die Gemeinde Gottes gemüht haben. Denn wir sind euer Ruhm, so wie ihr der unsrige seid, am Tage des Herrn Jesus. Und in diesem Vertrauen wollte ich schon früher zu euch kommen, damit ihr eine zweite Gnade hättet. Und das ist nun die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe, was denn nun, wenn wir einen Mangel an Gnade feststellen, wenn wir feststellen, dass wir Gnade versäumt, verscherzt, verspielt haben, leichtfertig aufs Spiel gesetzt haben, es gibt eine zweite Gnade Gottes. Des Gottes, der sich immer und immer wieder bemüht um uns und um unser Herz und es zu gewinnen sucht durch seinen Heiligen Geist und durch die Dienste, die er an der Gemeinde gesetzt hat, auch durch die Wortdienste. Und dem schließt sich nun der Apostel Jakobus an. Und ich lese aus Jakobus 4, Vers 1 bis 6. Und da bekommen wir nun einen gleichsam psychologischen Abriss einer geistlichen Neurose. Und das gibt es ja in der Seelsorge, dass man immer und immer wieder einmal auch auf Menschen stößt, die in der Seele entscheidend gestört sind und die unter Neurosen, vielleicht sogar unter frommen Neurosen und Psychosen leiden. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, aus euren Begierden, die in euren Gliedern streitet, die ihr zurückdrängt, gewaltsam unterdrückt und die sich einander einer anderen Stelle in Form von Streit und Zwist einen Ausweg suchen. Der Psychologe nennt das Verdrängung. Ihr gelüstet und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnet nichts erlangen. Ihr streitet und führt Kriege. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Lüsten vergeudet. Ihr Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft wider Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, stellt sich als ein Feind Gottes dar. Was für ein ernstes Wort. Oder meinet ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? Nach dem Grundtext kann es auch heißen, der Geist ersehnt eifersüchtig. Er, der in uns wohnt. Er ersehnt die Herausgestaltung des Zieles, das er sich gesetzt hat. Und dann heißt es bei all diesen ernsten Worten, die unser ganzes Inneres aufdecken und bloßlegen vor dem Angesicht des lebendigen Gottes, er aber gibt größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist die zweite Gnade, die auch Paulus seinen Gemeinden vermitteln wollte und von der der Apostel Jakobus sagt, er gibt größere Gnade. Darin besteht das eifersüchtige Sehnen des Geistes, der in uns wohnt, des Heiligen Geistes, diese zweite Gnade, diesen neuen Ansatz des Lebens in der Wiedergeburt, diese größere Gnade herauszuwirken, die das übertrifft, was wir vormals besessen haben. Und dazu gehört dann auch die Gnade des Dienstes. Das ist das siebte. Nicht die Last des Dienstes. Es gibt auch eine Last des Dienstes. Auch der Apostel Paulus hat einmal davon gesprochen, wie sehr ihn die Sorge um die Gemeinden belastet hat. Aber es gibt vor allem die Gnade des Dienstes. In 1. Petrus 4,10 finden wir dazu ein feines Wort. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Eigentlich heißt es als gute Verwalter der buntfarbigen Gnade Gottes. Aber achten Sie darauf, je nachdem. Das heißt nicht, dass jeder eine jede Gnadengabe haben müsse und damit dienen solle, sondern jeder nur mit der Gnadengabe, die ihm der Herr durch seine Gnade gegeben hat. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der buntfarbigen Gnade Gottes. Aber gute Verwalter. Bei guten Verwaltern fällt nichts unter den Tisch. Bei guten Verwaltern wird sauber gearbeitet und gründlich gearbeitet. Da kann man nicht einfach so alles aus den Ärmeln schütteln. Da sollte man sorgfältig umgehen mit der Gnade Gottes und mit dem Worte Gottes. Da sollte man das tun, was der Apostel Paulus einmal in einer Kollektenpredigt gesagt hat, nämlich in 2. Korinther 8, dass man erst sich selbst opfern sollte und dann erst Gaben, Spenden und Dienste. Gute Verwalter der buntfarbigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde, durch Jesum Christum. Und das ist wahr. Da muss es immer wieder danach gehen, wie es Paulus einmal gesagt worden ist, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Gnade reicht für dich aus, auch wenn du in großer Schwachheit stehst. Er hatte ja den Pfahl im Fleisch, und er hat dreimal den Herrn aufgefordert, angefleht, ja sogar ermahnt, ihn diese Last des Dienstes, den Stachel und Dorn im Fleisch wegzunehmen, damit er ihm besser dienen könne, so hat er gemeint. Und da empfing er das Wort des Herrn, meine Gnade reicht für dich aus. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Gnade kommt am besten in der Schwachheit zur Vollendung. Ja, und da werde ich wieder erinnert an 2. Korinther 4, das ich schon so oft zitiert habe, jenes Wort vom Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi, wo es dann heißt, wir aber haben diesen Schatz in irdenen, tönernen, zerbrechlichen, anfechtbaren Gefäßen, damit es sich herausstelle, dass die Kraft von Gott stamme und nicht aus uns. Also auch hier, wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesum Christum. Aber es ist die Gnade Gottes, die auch die Gnade zum Dienst gibt. Und dann dürfen wir auch ein Wort in Gnade haben, mit Salz gewürzt, das heißt mit einer pointierten, zielsicheren Anrede dessen, der da hört. Kolosser 4, Vers 6. Ja, und da werden wir dann noch zum Schluss auf die Wiederkunft unseres hochgelobten und ersehnten Herrn und Heilandes, Jesus Christus, hingewiesen. Bei all dem Mangel, den wir trotz allem bemühen, in der Nachfolge und im Dienst an der Gnade haben. Es bleibt immer ein großer Restbestand. Und wenn wir wirklich durch den Heiligen Geist geleitet werden, dann spüren wir das je länger, desto mehr und je älter wir werden. Aber dann gibt es das wunderbare Wort von der Gnade Jesu Christi, die uns in besonderer Weise gegeben wird bei seiner Parousie. Das heißt, in seiner Herrlichkeitsgegenwart. Auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Ehe der Herr Jesus in seiner Epiphanie sichtbar wird, wieder hereinkommt in die Welt unserer Sinne, aus der unsichtbaren Gottesherrlichkeit und Gotteswelt, hat er eine Parousie. Ist er anwesend, unsichtbar anwesend, aber er sitzt dann nicht mehr zur Rechten des Thrones Gottes, sondern er ist aufgestanden und greift aktiv ein in das endzeitliche Geschehen. Und während dieser Parousie, während dieser Zeit seiner unsichtbaren Gegenwart zu endzeitlichem Handeln, ist es offensichtlich so, dass die Gemeinde noch einmal in besondere Gefährdung hineingerät. 1. Thessalonicher 5, 23 bittet der Apostel darum, dass wir vollkommen bewahrt sein mögen nach Geist, Seele und Leib. Und nun lesen die meisten falsch. Bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das steht nicht da. Sondern dass wir tadellos und unverklagbar bewahrt bleiben mögen nach Geist, Seele und Leib während der Parousie unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das ist jene Zeit der Gemeinde unmittelbar vor ihrer Entrückung, vor der Auferstehung der Toten in Christo, und vor der gemeinsamen Verwandlung und Entrückung dem Herrn entgegen in die Luft. Eine besondere Gefahrenlage für die Gemeinde in der Endzeit. Und dazu gehört nun ein kostbares Wort der Verheißung. 1. Petrus 1, 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hoffet völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird oder mitgebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Also zunächst einmal die Lenden unserer Gesinnung. Was ist das? Wir denken ja jetzt an die antiken Olympischen Spiele. Angenommen, die Sportler haben dort ihren Sport nicht nackt betrieben, sondern mit einem Langgewand. Zumindest die Krieger im Kriege, dann mussten sie dieses Langgewand hochziehen und gürten, damit sie nicht über dieses Gewand stolperten und fielen. Und so ist es mit unserer Gesinnung, mit unserer Seele. Mit den Gefühlen unserer Seele, die schnell einmal uferlos werden wollen und die zur Ermüdung des Geistes führen können, da werden wir hier aufgefordert, die Lenden unserer Gesinnung zu umgürten, das heißt aufgefordert zu einer heiligen Disziplin, dass wir unsere Gefühle und Gedanken zusammenhalten, damit wir nicht zu Fall kommen. Aber dann die wunderbare Verheißung, seid nüchtern und hoffet völlig auf jene Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung, das heißt bei der Wiederkunft Jesu Christi. Und das ist Vollendungsgnade. Der Herr Jesus, wenn er wiederkommt, bringt er eine Fülle von Gnade mit, die all das abdeckt, was uns noch an Gnade mangelt und was wir an Mangel der Gnade, an Vakuum mitbringen, wenn wir ihm entgegengerückt werden, in die Luft, um vor seinem Preisrichterstuhl oder besser vor seinem Richterstuhl noch einmal gerichtet und gereinigt zu werden. Völlige Gnade, dazu 1. Petrus 1, 5. Unser Erbteil wird uns in den Himmeln aufbewahrt, uns, die wir durch Gottes Macht und durch Glauben bewahrt werden zur Rettung, die bereit steht, in der Endzeit geoffenbart zu werden. Ja, darauf warten wir alle. Darauf warten wir auf unseren wiederkommenden Herrn und auf die Gnade, die er uns mitbringt. Mir und Ihnen, jedem persönlich, zu seiner eigenen Vollendung, damit wir ihm gegenübertreten können von Angesicht zu Angesicht. Und dann gibt es ja jenes letzte Gericht. Ja, es ist auch ein Gericht über alles, was wir getan haben, es sei gut oder böse bei Leibesleben, das aber nicht zur Verdammnis dient, sondern zur Reinigung und zur Vollendung. Und ich habe es schon angedeutet, dass der Herr Jesus dann, wenn diese Dinge vollendet sind und wenn er seine Gemeinde in strahlender Reinheit stehen sieht, dass er sie dann hinüberträgt von seinem Richterthron vor den Thron des Vaters mit den Worten, siehe ich und die Kinder, die du mir gegeben hast, dann können wir keine Flecken mehr haben. Denn selig sind die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen, dann sind wir reinen Herzens. Das ist die vollendete Gottesgemeinde, die Gemeinde aller Zeiten, aller Jahrhunderte, die es sie gegeben hat, mit der wir jetzt schon vereint sind im Geiste nach Hebräer 12. Und dann wird an dieser vollendeten Gemeinde etwas durchgeführt, das bezeichnet der Apostel Paulus in den griechischen Worten als eine Mustermesse, als eine Ausstellungsmesse. An der vollendeten Gemeinde weist dann Gott nach, die Summe aller den Gliedern Christi jemals verliehenen und vollendeten Gnaden. Und er weist es nach gegenüber den Welten und Wesen in den kommenden Äonen. Das, was die Gnade vermag. Epheser 2, Vers 4 bis 9 möchte ich abschließend lesen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen Tote waren, hat uns zusammen mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christo Jesu, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns darstelle in Christo Jesu. Und das ist nun das Wort von der wahren Messe Gottes. Von der uferlosen Gnadenherrlichkeit, die einem jeden Glied am Leibe Christi und der Summe der Glieder dieses Leibes jemals geschenkt worden ist, das ist dann der Ausstellungsgegenstand für alle heilsbegierigen Wesen, die in den kommenden Äonen aus den Gerichten Gottes wiederhergestellt werden und die dann gnadenbegierig werden, wenn er an uns die Schönheit Jesu und die Herrlichkeit seiner Gnade aufweist. Noch einmal lesen wir das Wort, das wir zu Anfang der Stunde schon gelesen haben, aus 1. Petrus 5, Vers 10 bis 11. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in die Äonen der Äonen. Amen. Ja, so sei es.